Wenn du aktiv tradest, willst du vor allem eins: volle Kontrolle. Genau dafür gibt's TradeGate Direct. Entwickelt von Profis für Profis mit Direktzugang zur liquidesten Retailbörse Europas, der TradeGate Exchange. Der große Vorteil? Du handelst dauerhaft kostenfrei. Marktübliche Spreads können anfallen. Über 7000 Aktien, 4000 ETPs und 5000 Mini-Futures. Jetzt auf tradegate.direct.
Attention. Das sind die Daily Nuggets und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema, ja, was denn eigentlich? Die Daily Nuggets. Jetzt.
Der Reigen der Jahresrückblicke 2025 setzt sich fort. Heute wollen wir unter bestimmten Voraussetzungen einen Blick auf Österreich werfen. Und ich weiß, dass diese Voraussetzungen dem Lukas Zara vom Standard vielleicht um eine Nuance schwerer fallen, weil der Lukas natürlich ein Skifahrer at heart ist. Aber Lukas, wir haben gesagt, Skifahren wird ausgeklammert. Servus erst einmal.
Servus, hallo. Ja, ich bin gespannt, wo
uns die Reise hinführt.
Ja, genau, wozu ich meinen Senf dazugeben soll.
Überall. Und niemand senft besser, vor allen Dingen, wenn es nicht um Skifahren geht. Und zum Fußball hat er natürlich sehr, sehr viel zu sagen. Aber auch den Fußball wollen wir ausklammern. Als Gernot Bachler von der Kronenzeitung. Servus, Gernot.
Hallo Jens, hallo Lukas. Auch ich bin gespannt, worüber wir heute reden werden. Ich habe noch keine Ahnung.
Naja, so. Ja, fangen wir gleich einmal mit dir an, Gernot. Wenn man auf das Sportjahr 2025 zurückblickt und wenn wir uns nicht daran orientieren, was die Journalisten bei der Wahl zur Sportlerin und zum Sportler des Jahres veranstaltet haben, nämlich dass Daniel Tschofenik, ein Skispringer, und Stefanie Venier, eine Skifahrerin, diese Titel gewonnen haben, wer hat deine Aufmerksamkeit in diesem Jahr besonders erregt? Möchte ich mal so anfangen. Und egal welche Sportart, nur nicht Ski oder Fußball. Ich hätte mindestens drei Kandidaten, aber du zuerst, Gernot.
Okay, dann sage ich einmal, wen ich gewählt hätte oder beziehungsweise gewählt habe bei der Wahl zum Sportler und zur Sportlerin des Jahres, und sage mal Ladies First. Da fand ich sehr beeindruckend, dass wir erstmals seit 22 Jahren wieder eine WM-Medaille im Tischtennis geholt haben durch die Sofia Polkanova mit ihrer Partnerin Bernadette Söcz, die auch das ganze Jahr über großartige Resultate erzielt hat, die seit Jahren in der Weltspitze ist im Tischtennis. Und das war auch keine geschenkte Medaille, muss man sagen, sondern da wurden dort wirklich gute Doppel besiegt, mit dem deutschen Doppel im Viertelfinale, mit einem koreanischen Doppel im Semifinale. Und ja, also das war eine Leistung, die mir, ja, wo ich sagen muss, Chapeau. Und ja, bei den Herren würde mir jetzt ganz spontan, ich meine, da muss man auch sagen, ich bin natürlich ein Tischtennis-Fan, das spielt da vielleicht auch eine Rolle. Und bei den Herren muss ich sagen, also Hut ab auch vor einem gewissen Sepp Stracker, auch wenn ich jetzt gar kein so großer Golf-Fan bin, aber einer, der sich da in der Weltelite etabliert hat, 2 PGA-Turniere in diesem Jahr gewinnen konnte, kurzzeitig in den Top 10 der Welt steuernd, wieder beim Ryder Cup teilnehmen durfte. Das war schon eine grandiose Leistung, die in einer, ja, weltweit doch einer Sportart, in der große Rivalität und Dichte weltweit eigentlich herrscht, geleistet hat.
Da hake ich mal einen von meiner Liste ab, Lukas, weil den Sepp Stracker hätte ich auch drauf gehabt. Tischtennis bin ich komplett unbeleckt. Wen würdest du mal? Wir kommen gleich zum Tischtennis zurück, Gernot, aber zuerst mal die Frage an den Lukas. Wer hat dich denn noch einigermaßen erfreut? Nicht, dass Sportler Journalisten erfreuen müssen, aber wen hast du gern begleitet?
Und ich darf jetzt keine Skifahrerinnen und Skifahrer sagen, das ist ein bisschen fies, ja. Weil für mich aus journalistischer Sicht diese Ski-WM in Saalbach das Highlight war, neben dieser einen Woche in Wimbledon, wo ich neben euch beiden gesessen bin, natürlich. Ja. Aber wenn ich an Highlights denke, ist es durchaus der Felix Gall, der bei der Tour de France Fünfter geworden ist, bei der Vuelta dann, glaube ich, Achter, wenn mich nicht alles täuscht, der da der der absolute Weltspitze ist. Bin gespannt, das ist jetzt nicht so einfach bei ihm. Ein Team, das sehr viel Geld in die Hand nehmen wird, seine Rolle wird dadurch, so heißt's, so ist die Vermutung, ein bisschen kleiner vielleicht. Vielleicht wechselt er noch, da bin ich jetzt überfragt, aber ja, das, was der geleistet hat, ohne das große Highlight, dass er in diesem Jahr eine Tour de France-Etappe gewonnen hätte, aber der hat so oft in den Etappen dann immer sein eigenes Tempo gefahren, dadurch auch abseits von den TV-Bildern oft gewesen und dann am Schluss im Ziel ist er dann doch wieder genau so gefahren, dass am Ende der fünfte Platz rauskommt. Das hat mich schon beeindruckt. Und vielleicht bleiben wir beim Rad. Die Valentina Höll, die gefühlt zum 17. Mal Downhill-Weltmeisterin worden ist. Ja, das ist irgendwie, das ist eine Nische, finde ich. Ja. Das ist eine Red Bull-Nische vielleicht, dieser Sport, ja, dieser Downhill-Sport am Bike. Ja. Aber das ist schon auch natürlich großartig, was die geleistet hat. Und ja, die sind mir jetzt mal eingefallen. Und weil ich die Alexandri-Schwestern getroffen habe im Herbst, vielleicht auch noch die Vasiliki Alexandri, die Weltmeisterin worden ist im Einzel. Die würden mir da einfallen, ja.
Die hätte ich jetzt eher bei dir, Gernot, auf dem Zettel gehabt, aber schön, dass ihr da Lukas mit aufs Tableau bringt, weil ich weiß, du bist gerade beim Schwimmen auch ganz tief drin, Gernot.
Ja, ich habe jetzt nur eine, also der Felix Gall war natürlich auch einer, den ich jetzt weiterführend erwähnen hätte können. Ich habe mich jetzt einmal auf einen Mann und eine Dame beschränkt. Natürlich, also im Schwimmen, also die Vasiliki ist, glaube ich, zwar zweimal Vierte geworden heuer bei der WM, aber im Synchron haben ihre Schwestern haben die WM-Goldene geholt. Die sind dann natürlich auch zu erwähnen mit einer großartigen Leistung. Wieder einmal, vor allem, sie sind nur in diesem einen Bewerb angetreten bei der WM und den dann ziemlich souverän sogar, glaube ich, zu gewinnen, das war schon sehr beachtlich, natürlich. Man könnte auch erwähnen, dass eine Victoria Hudson die Weltjahresbestleistung im Speer geworfen hat. Also was wirklich auch nicht allzu oft vorgekommen ist in der österreichischen Leichtathletikgeschichte. Da muss man halt dann auch sagen, natürlich bei der WM hat sie leider ausgelassen. Aber das war nichtsdestotrotz eine grandiose Leistung wieder einmal von ihr. Ja, das waren einige der Sporthighlights in diesem Jahr, ganz sicherlich.
Jetzt ist ja immer der Vorwurf an die Skifahrer und vielleicht nicht ganz unberechtigt und erst recht an die Skispringer, dass das, und der Begriff Nische ist ja schon gefallen, auch bei dir, Lukas. Aber ist Tischtennis, Gernot, ist das diese proverbial Weltsportart oder ist es in Wahrheit, natürlich kann man auf der ganzen Welt Tischtennis spielen, aber ist Tischtennis grundsätzlich als Weltsportart anzusehen? Und wenn nein, was sind überhaupt Weltsportarten für dich?
Ja. Ja gut, also Weltsportart ist natürlich in erster Linie einmal Fußball, Tennis, das sind so die beiden Sportarten, wo ich auf jeden Fall einmal sage, sind Weltsportarten. Als nächstes würden mir dann wahrscheinlich einfallen Basketball, eventuell Handball und Leichtathletik. Halt aufgeteilt auf die verschiedenen Disziplinen. Aber ich denke doch auch, dass Tischtennis eine Weltsportart mittlerweile geworden ist. Es ist halt manchmal so ein bisschen, leidet es halt unter dieser absoluten Dominanz der Chinesen. Aber es ist in Asien groß, es ist in Europa extrem groß mit Frankreich, Deutschland, Schweden, die alle eine große Tischtennis-Tradition haben. Österreich ja auch. Wir haben immerhin auch den letzten nicht-chinesischen Weltmeister im Herren Einzel nach wie vor. Und es war heuer im WM-Finale ein Brasilianer, der Hugo Calderano. Es gibt seit Jahren sehr, sehr gute afrikanische Tischtennisspieler wie den Guadri Aruna. Also das ist mittlerweile schon eine echte Weltsportart geworden, auch wenn es natürlich teilweise noch dazu halt so ausgeweitet wurde, dass halt viele Nationen gern sich Chinesen oder Chinesinnen aus der zweiten Reihe, sage ich einmal, ja, einkaufen. Und
es ist ja immer die Frage, wie du sorry.
Bitte, Lukas.
Na, sag. Nein, es ist immer die Frage, wie du es definierst, gell? Weil ich habe einen Kollegen bei mir in der Arbeit, der ist Badminton, der hat früher sogar Bundesliga gespielt, ja. Und der hat jetzt bei unserer Weihnachtsfeier die These aufgestellt, dass mehr Leute auf der Welt Badminton spielen als Tennis, weil da einfach wirklich aber Millionen im asiatischen Raum beim Badminton dabei sind. Geht es jetzt darum, dass wir so viele Länder wie möglich irgendwie involviert haben wollen im Sport? Geht es darum, dass wir so viele Leute wie möglich drin haben wollen, um es eine Weltsportart zu nennen? Ja, immer eben so eine Frage. Klar, wir haben da einen sehr westlichen Blick auf das Ganze, ja. Das muss man schon, aber das sind wir, ja, das müssen wir uns bewusst sein auf jeden Fall, ja.
Das ist für mich eine philosophische Frage auch gewissermaßen.
Ja, das ist ja auch gut, aber wenn es um die Welt geht, sollte es, finde ich, halt aus möglichst vielen Teilen der Welt halt betrieben werden. Und wenn es theoretisch reicht es dann sonst für eine Weltsportart, wenn es darum geht, dass möglichst viele Leute es betreiben, wenn es nur viele Chinesen und Inder spielen. Und das ist aber dann halt für mich noch nicht die Definition einer Weltsportart für mich persönlich, sondern es sollte halt wirklich eine international möglichst vielfältige und große Konkurrenz dabei sein. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Da kann man wie bei fast allen Dingen sehr unterschiedlicher Auffassung über die Definition sein.
Meine Philosophie wäre die, dass du in einer Weltsportart unabhängig von deiner Größe, aber vor allen Dingen auch unabhängig davon, wo du geboren bist, Weltspitze werden kannst. Und die einzige Sportart, die das leistet, ist halt leider der Fußball. Weil natürlich wird auf der ganzen Welt Tennis gespielt, aber du hast diesen unfassbaren Aufwand, finanziell vor allen Dingen, bis du an die Weltspitze kommst. Aber wenn du irgendwo in Asien, in Afrika, in Europa, egal auf welchem Erdteil, ein begnadeter, vielleicht noch nicht, aber ein talentierter Fußballspieler bist, ein Junge, dann werden sich Wege finden, wie du an die Weltspitze kommst. Und ich glaube, da ist Fußball wirklich einzigartig. Basketball wird vielleicht auch auf der ganzen Welt gespielt, aber ich mit meinen 1,75 optimistisch geschätzt hätte keine Chance gehabt. Und deshalb ist leider so, für mich zumindest, Lukas, Fußball aus diesem Gesichtspunkt, weil es eben gewissermaßen sogar demokratisch ist, eigentlich die einzige richtige Weltsportart.
Ja, jetzt hast du mich auf die Idee gebracht, natürlich das Laufen gewissermaßen, ja, okay, das Schwimmen. Okay, ja. Ja, okay, beim Radfahren musst du auch schon wieder dir das leisten können, so ein Bike dir zu kaufen. Da ist vielleicht dann doch wieder Tischtennis brauchst die Platte natürlich, ja. Okay, wenn man da jetzt so vom Zugang redet, gell, was braucht es, um zu starten? Vielleicht ist auch deswegen Darts vor allem im Winter immer bei uns in Europa oder im deutschsprachigen Raum so groß, weil es halt schnell mal irgendwo eine Dartscheibe findest und diese drei Pfeile, die kosten, wenn du da ganz billige kaufst, weiß nicht, 20 Euro, 30 Euro bist schon am Start, ja. Ja, aber ja, ich finde den Gedanken legitim.
Ja, ja, so, jetzt ich möchte übrigens einwerfen, hier, aber dass man das schon auch zum Basketball dann sagen könnte, also mit 1,75 kann man durchaus auch in der NBA spielen. Ich glaube, der Maxi Bogues zum Beispiel war nicht einmal 1,70, also da wäre deine Größe noch kein Hindernis, prinzipiell.
Jetzt hast du mir meine große Ausrede meines Lebens, die große Lüge meines Lebens hast du entlarvt, Gernot. Ich hätte doch NBA-Profi werden können, wenn ich mir ein bisschen angestrengt hätte. Jetzt ist aber natürlich so, ja, Weltmeisterin im Synchronschwimmen, aber ansonsten kein Etappensieg bei der Tour de France und trotzdem natürlich eine herausragende Leistung. Sepp Straka gewinnt zwar zwei Turniere, hat beim Ryder Cup, ja, hat was beigetragen, aber auch natürlich keine führende Figur dort. Aber super, dass er dabei war, überhaupt keine Frage. Und abgesehen vom Skifahren, wo wir jetzt doch wieder drauf kommen, muss sich Österreich einfach, Lukas, seine Nischen suchen. Und diese Nischen sind nun mal, wo sie immer waren, nämlich im Skispringen, wenn es gut läuft, und im Skialpinen, wenn es gut läuft. Weil es ist ja nicht anders als bei den Holländern. Wenn man jetzt die Niederländer bei den kommenden Olympischen Spielen anschauen wird, dann werden die wahrscheinlich im Eisschnelllauf grandios sein. Und sonst nirgendwo. Ist das Los unserer kleinen Nation mit knapp mehr oder deutlich mehr als 8 Millionen Einwohnern?
Ja klar, und ich erinnere mich da an eine Diskussion, die wir hier in dieser Dreierrunde geführt haben. Ich glaube, es war auch in diesem Jahr, wenn es um die Leichtathletik geht, dass du dir dort auch die einzelnen Disziplinen rauspicken musst. Du kannst halt nicht alles machen und das ist genau richtig so, ja. Ich bin jetzt wahrlich kein Experte, was die Sportförderung und so weiter betrifft. Die Sportinfrastruktur, um die steht es nicht so gut in dem Land. Selbst der ÖSV klagt da, ja, wegen Trainingspisten. Gut, das ist ein sehr großer Aufwand. Ich denke da an das führende Tenniszentrum im Süden von Wien, das jetzt auch nicht sonderlich moderne Standards erfüllt, aber den Zweck erfüllt vielleicht, ja. Na klar, musst du es dir so suchen. Und es geht halt immer wieder, wenn du mit Fachleuten sprichst, darum, dass du gute Trainerinnen und Trainer hast im Land. Dann kannst du was bewegen. Und da, ja, da muss man sich halt auch vielleicht öfter Leute aus dem Ausland holen, um da was anzureißen. Und in den einzelnen Sparten, ja, im Skispringen, wenn du da schaust, wie viele österreichische Trainer sind bei anderen Nationen aktiv, da sind wir halt schon, das ist halt unsere Nische. Da holt man sich die Expertise aus Österreich in die anderen Länder rein, ja. Im Skifahren natürlich genauso, in dem Weltcup-Zirkus, da gibt's auch extrem viele Österreicher, die tätig sind in den unterschiedlichen Verbänden. Und da ist Österreich sicher, der österreichische Sport, erfolgreich.
Kann man es in irgendeiner Art und Weise ausdrücken, Gernot, wie sich jetzt eben abseits vom Fußball, großes Thema WM-Qualifikation, keine Frage, und abseits vom alpinen Skisport, aber gerade auch in eurer Zeitung, in euren Zeitungen, vielleicht du zuerst, Gernot, auch online, welche Themen holen die Leute da richtig ab, wie man so umschön sagt?
Also, ja, also wenn man Fußball, Ski, Skispringen ausklammert, Formel 1 dürfte auch sehr viele Leute interessieren, Tennis kommt danach schon, glaube ich. Es geht vor allem, glaube ich, um österreichische Erfolge. Also ich merke das immer wieder, wenn dort irgendein Österreicher einen großen Erfolg hat, egal fast in welcher Sportart, dann zieht das viele Klicks online mit sich. Es wird darüber geredet, dann kommen auch Leute aus meinem Bekanntenkreis, sagen, ja, das ist ja toll, dass wir da Weltmeister geworden sind oder was weiß ich was. Ich glaube, das spielt dann eben auch eine Rolle. Wenn du mal so einen Erfolg hast, dann musst du den versuchen irgendwie auszunutzen, weil du dadurch halt dann vielleicht wirklich mal das Interesse hast und das Know-how, dass du dann von diesen Leuten halt weiter lernst, weiter die Trainer bekommst, wie der Lukas gesagt hast. Also da bin ich vollkommen bei ihm, mit den Trainern fängt alles an. Und ja, also das ist, glaube ich, das, was doch, weil Österreich doch ein relativ patriotisches Land ist, wie so viele andere auch, dass das besonders interessiert, würde ich jetzt mal sagen, unabhängig von der Sportart.
Lukas, hast du ein Thema gefunden, wo du im letzten Jahr wirklich gesagt hast, okay, hätte ich nicht gedacht, dass das so viele Leute mitreißt?
Vielleicht haben wir uns da eine eigene Community herangezüchtet, ist fast zu grob gesagt. Ui. Aber ja, durchaus, hat sich bei uns eingefunden. Es ist doch der Radsport, ja, da gibt es doch einige, die sich da austauschen dazu und gemeinsam quasi virtuell ein bisschen gemeinsame Etappen schauen, ja, das erkennen wir. Und sonst ist es auch Tennis, also ja, das hat schon einen Grund, warum Ergebnisse von einer Lili Tager, die in diesem Jahr gewissermaßen einen Aufstieg hingelegt hat oder einen Umstieg, sagen wir es so, von Juniorinnenklassen zum Erwachsenen-Tennis im zweiten Halbjahr. Das war schon spannend mit zu erleben. Das ist es. Und sonst kann ich da jetzt nicht die Sportarten aufsagen, die besonders erstaunlich sind. Ja, bei uns funktioniert auch noch Schach sehr gut. Aber vielleicht ist das auch irgendwie unsere Klientel oder so, ja, meine ich gar nicht irgendwie von oben herab oder das ist halt einfach so, ja. Aber sonst ist schon, ja, sind es die großen Sportarten. Es ist jetzt nicht so, ich habe da nicht so die Geheimnisse. Ich merke halt, wenn ich zum Beispiel über Snooker schreibe, was ich so circa 0 bis 1 Mal pro Jahr mache, dass das dann doch auch sein Publikum findet. Also wenn man was ausprobiert und wenn man wirklich dahinter steht, das habe ich schon gelernt. Bei uns gibt es ein paar, die ihre eigenen Nischen auch bespielen und Interessen haben, unterschiedliche bei meinen Kollegen. Und wenn da wer wirklich gut dahinter steht, dann wird diese Geschichte auch gut. Dann macht auch dieser Text Spaß zu lesen und dann kommt das auch gut an. Ja. Und das probieren wir in unserer Arbeit.
Jetzt hat es, Gernot, 16 Minuten gedauert, bis der Name Lili Tagger endlich gefallen ist. Magst du unseren Hörern, die Lili noch nicht Tennis spielen gesehen haben und die nicht, so wie wir, mit ihr auch schon ein, zwei, dreimal bei verschiedenen Turnieren gesprochen haben, vielleicht erklären, warum diese junge Frau jetzt so aufmerksam beobachtet wird. Warum? Das ist zumindest mein Eindruck. Man ist ja gerne ein bisschen neidisch in Österreich, finde ich. Aber alle, die mit der Lili jemals zu tun gehabt haben, die wünschen ihr nur das Allerbeste. Warum ist das so, Gernot?
Ja, ich glaube, das hat beides miteinander zu tun. Also ich meine, dass sie so beobachtet wird, ist natürlich, liegt an zwei Sachen. Auf der einen Seite eben, dass sie einen Juniorentitel bei den also einen Grand-Slam-Titel bei den Juniorinnen geholt hat mit den French Open und dass sie dann auch gleich auf der Erwachsenen-Tour eingeschlagen ist mit einem mit der Finalteilnahme bei ihrem ersten Bewerb in einem Hauptfeld eines WTA-Turniers, auch wenn das jetzt von der Qualität her natürlich nicht so außerordentlich besetzt war, aber trotzdem muss man dort einmal ins Finale kommen und das ist natürlich dann schon eine Geschichte, die richtig viele Leute hellhörig macht. Ja, und warum sind diese Erfolge zustande gekommen? Weil die Lili zum einen einfach eine Athletik mitbringt, wie sie wenig Tennisspielerinnen mitbringen können. Aufgrund ihrer Körpergröße von 1,85 hat sie Wahnsinnshebel, hat alles, um gut aufzuschlagen, bewegt sich für ihre Größe gut, hat Schläge von beiden Seiten, also vor allem mit der Vorhand, die richtig gut sind. Und das andere, und das ist das Entscheidende, warum auch eben, glaube ich, alle ihr so viel Erfolg wünschen, ist eben ihr Naturell. Das ganz Entscheidende auch ist als Grundlage im Tennis, dass du bei dir bist, dass du erstens einmal richtig arbeitest, Tag für Tag, dass du mit dem richtigen Ehrgeiz, mit dem richtigen Fleiß an die Sache herangehst, weil ohne das wirst du es im Tennis nicht ganz nach vorne schaffen. Dass du bodenständig bleibst und nicht abhebst. Und da, das kann ich mir bei der Lili kaum vorstellen, dass ihr das je passiert, weil die einfach wirklich extrem ruhig, extrem bescheiden und sehr zielstrebig wirkt. Und ich kenne ja auch ihre Familie ein bisschen. Also habe ich mittlerweile ihren Onkel kenne ich schon länger, andere Leute habe ich. Ihre Eltern habe ich auch kennengelernt, die sind auch alles so. Also das sind alles sehr nette Leute, sehr bodenständig. Und sie hat dann auch eben das Glück gehabt natürlich, das muss man auch sagen, da in Italien in ein sensationelles Umfeld hineinzurutschen. Weil dort wissen sie alle ganz genau, wie man richtig arbeitet. Weil das ist ja eben die Gruppe von Jannik Sinner und mit der Francesca Schiavone hat sie eine ehemalige French Open-Siegerin als Trainerin. Und das sind natürlich Gegebenheiten, von denen du normalerweise als 16-, 17-Jähriger nur träumen kannst.
Lukas, böse Zungen würden jetzt sagen, wenn Jannik Sinner Österreicher gewesen wäre, er wäre nicht zum viermaligen Grand Slam Champion, oder schon ein Vier hat er gewonnen, bis jetzt ja genau, zum Weltranglisten Ersten geworden. Und genauso gut könnten ja böse Zungen behaupten, dass die Lili nur deshalb so gut geworden ist, weil sie eben genau dieses Umfeld gefunden hat. Sie hat ja auch andere Dinge probiert, aber das scheint im Moment zumindest perfekt zu passen. Dass nicht alles ewig währt, haben wir ja die letzten Tage gesehen, wo plötzlich Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz sich trennen. Aber das sagen nur böse Zungen, oder? Die österreichische Förderung, wir haben mit Dominic Thiem ja immerhin eine Nummer 3 der Welt, einen Grand-Slam-Champion zusammengebracht. Oder glaubst du, dass es vielleicht aufgrund dieser enormen Erwartungshaltung, gerade im Tennis, Jürgen Melzer hat ja auch immer drunter gelitten, dass die Erwartungshaltung war, er muss jetzt so gut werden wie Thomas Muster. Und beim Dominik war dann zum Glück zu Thomas Muster ein sehr großer Abstand, dass wir oder dass die Medien oder dass die Fans ihm ein bisschen mehr Zeit gelassen haben. Aber siehst du da einen ursächlichen Zusammenhang mit dieser Distanz, die Lili dann doch hat, zu ihren Erfolgen, dass sie eben am Ende des Tages in Ruhe arbeiten kann?
Das tut ihr sicher gut, das sagen auch die Beteiligten, zum Beispiel die Familie von der Lili sagt das auch, hey, das ist ganz cool, dass sie da einen Erfolg feiert und dann aber wieder sich quasi zurückzieht in die Akademie von der Francesca Schiavone. Das hat auch einen Grund, also die Familie von meiner Freundin, die kommt auch aus Osttirol und das ist einfach, man orientiert sich in Osttirol nicht primär nach Wien. Das ist einfach ein sehr, sehr brader Weg, wie man bei uns sagt. Das dauert durchaus ein Zeitalter, bis man dann nach Wien kommt und da ist es, ja, das liegt dem, ja, das liegt einfach näher. Wenn man orientiert sich dann durchaus über die Grenze, bevor man ins böse Wien auch geht vielleicht, hat nicht so ein gutes Standing am Land, ja, die Hauptstadt. Und dafür, also das ist für mich ganz klar, wenn es in der Südstadt das geilste Tenniszentrum im deutschsprachigen Raum geben würde, dann wäre eine Lili Dagger doch, hätte es Versuche gegeben, dass die dorthin geht, hätte sich vielleicht mehr überlegt, nach Wien zu übersiedeln oder in die Südstadt, dann nach Maria Enzersdorf. So ist es halt nicht, ja. Ja, und zu allem anderen, was du gesagt hast, mit Erwartungshaltungen und so weiter, ja, klar geht das relativ, kann das relativ schnell gehen, dass man hochgejazzt wird. Die hat da ein gutes Umfeld dafür. Also das wirkt jetzt einmal bis jetzt so, dass man sie nicht einbremsen muss. Haben wir jetzt schon erwähnt, dass das äußerst angenehme Leute sind in ihrem Umfeld. Da mache ich mir keine Sorgen. Und ja, einem Jürgen Melzer eben, der hat es auch geschafft, der hat es an die absolute Weltspitze geschafft, mit trotz der großen Erwartungshaltung. Der war im Osten des Landes, der war in Wien und Umgebung, der hat das alles sicher deutlich mehr mitbekommen. Ich glaube es den Tagas auch, wenn die sagen, die Lili liest das gar nicht so, die kriegt das gar nicht so mit, kann ich mir sogar gut vorstellen. Und ja, kann sicher gut tun, dass man sich da ein bisschen abschottet. Und von dem Hype nicht so viel mitkriegt, aber ja, ist ja auch nicht schlecht, dass es den gibt. Sollte ja auch irgendwie, vielleicht schafft sie es, dass sie das als Anerkennung sieht und als Belohnung für ihre bis jetzt schon gute Arbeit.
Ja, so, eine Sache noch. Das Team des Jahres in Österreich war erstaunlicherweise nicht der ruhm- und glorreiche SK Buntigammer Sturm Graz, die es jedes Jahr verdient hätten, selbst wenn sie gegen den Abstieg spielen, Gernot, sondern das war das Eishockey-Nationalteam. Und wenn ich jetzt in Deutschland lebe, dann Olympiasilber, oh, jetzt kommt der große Eishockey-Boom. Und die Vereine werden überlaufen, was natürlich Blödsinn ist, das funktioniert nie. Aber diese Mannschaftssportarten in der zweiten Reihe, wie ist es? Man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich komme aus einer Gegend, wo der Handball über Jahre sehr groß war, sogar mit zwei Bundesligisten in Köflach und Bernbach. Jetzt gibt es einen, die im Moment sogar mal nach vielen Jahren, wo es immer gegen den Abstieg gegangen ist, sogar an der Tabellenspitze mitspielen, ein kleines bisschen. Handball wäre das eine. Basketball ist auch so eine Sportart. Volleyball, die halt gerade ein bisschen drunter sind. Eishockey. Haben diese Sportarten, Gernot, wie gesagt, schwer alle über einen Kamm zu scheren, aber haben die ihre Nische gefunden? Weil das darf ich euch sagen, das sind auch in Deutschland Nischensportarten. Ja, also keine, nicht mal Basketball. Auch das sind örtliche Phänomene, die in München, okay, München vielleicht Ausnahme funktionieren, aber die dann meinetwegen in Würzburg funktionieren. Eishockey funktioniert in Straubing. Volleyball funktioniert keine Ahnung wo. Wie schaut das in Österreich aus? Oder gibt es da auch eine Sportart, die sogar einen landesweiten Appeal hätte, wenn es nicht gerade die Nationalmannschaft ist, Gernot?
Boah, das ist eine gute Frage. Also Eishockey ist sicher gerade im Süden des Landes, also in Kärnten, hat das ja sowieso einen absolut eigenen Status, also den es im Rest des Landes nicht genießt. Aber dadurch, dass ja, ist halt auch ein Wintersport, das ist was man halt in Österreich gut betreiben kann, in vielen anderen Ländern vielleicht nicht so. Also Eishockey, da habe ich schon immer den Eindruck, wenn die Erfolge haben, dass dann eine große Euphorie herrscht und selbst jetzt, ich glaube, die Vienna Capitals spielen seit 3 Jahren oder so immer ziemlich mies, aber die Halle, was ich so höre von den Kollegen, dürfte immer ziemlich voll sein. Also die haben nach wie vor ihre Top-Fans. Das hat schon ja eine große Nische, sage ich jetzt einmal, wo die immer ihre Fans haben und auch Basketball, Handball, glaube ich, ist das genauso, dass dort einfach viel, glaube ich, auch über Familien betrieben wird. Also ich selbst komme ja eigentlich aus einer Basketballerfamilie. Meine Eltern haben beide Bundesliga gespielt, meine Schwester hat Bundesliga gespielt, ich bin das schwarze Schaf. Ich habe nur mal im Nachwuchs gespielt und dann nicht mehr. Aber ich merke das also in Klosterneuburg, unweit ums Eck, eben, ist eine Riesentradition. Und die Kinder der Eltern, die dort gespielt haben, die spielen auch. Und die Heimspiele von Klosterneuburg sind immer gut besucht. Also da reden wir jetzt nicht von 5.000, so viel passt dort gar nicht rein. Aber ja, und wenn es Erfolge gibt, also man ist stolz auf einen Jakob Böltl überall, der es in die NBA geschafft hat. Man, im Handball hat man jetzt hat man gesehen, dass bei einer Heim-EM zum Beispiel die Euphorie groß ist. Das Ganze wird halt nicht mitgenommen, zumindest nicht auf Landesebene über mehrere Jahre. Man darf jetzt auch gespannt sein, im Volleyball hat sich jetzt erstmals überhaupt eine Damenmannschaft für eine EM, ich glaube eine EM, qualifiziert. Ob das vielleicht wieder im Volleyball auch ein bisschen mehr Euphorie auslöst. Also ich glaube, das sind alles Sportarten, die einen konstanten Zulauf haben, wo es schwer zu sagen ist oder schwer zu sehen ist momentan, dass da etwas entstehen könnte, dass das auch nur annähernd in die Dimensionen vom Fußball einmal kommt. Also da müssen wir nicht drüber reden. Aber ja, es sind halt auch eben Sportarten, wo die Konkurrenz sehr groß ist, höher als zum Beispiel noch im Eishockey oder in diversen Wintersportarten weltweit. Und es ist halt auch so ein Teufelskreislauf damit, dass du brauchst die Erfolge halt, um die nötigen Förderungen zu bekommen. Und die kriegst du halt aber wieder nicht ohne die nötigen Förderungen. Und ja, wir kennen das Spielchen eh schon lang genug. Und darum wird es schwer sein, da jetzt noch tollere Hallen hinzustellen oder mehr zu investieren im Handball oder im Volleyball oder auch im Basketball. Aber eben eine große Erfolge bei einer Europameisterschaft, bei einer Weltmeisterschaft oder halt mehrere Jakob Böltls vielleicht einmal in der NBA, die könnten schon etwas auslösen, dass zumindest die Sportarten noch weiter wachsen. Aber sie sind zumindest regional an gewissen Punkten in Österreich, glaube ich, sehr gut aufgestellt.
Ja, und beim Eishockey denke ich mir, das waren zwei gute Weltmeisterschaften in Serie und jetzt wird die Liga im ORF übertragen, was die Sportart sicher freut, dass da jetzt regelmäßig Live-Spiele im ORF zu sehen sind. Die waren davor auch schon im Free-TV. Früher war es mal Servus-TV, dann war es Puls 4, Puls 24, ja. Aber das ist sicher für die schon ein Erfolg und ja, eben diese regionalen Hochburgen, KAC, VSV, das ist wirklich groß in Kärnten und ich denke dann noch an Handball, die in Vorarlberg doch recht groß sind, Hart und Bregenz, das interessiert dort schon und auch im Basketball, ich habe einmal für den Standard 2 Wochen aus Gmunden berichtet und dort schaut man doch auch immer auf die Swans dort, ja, und bei meinem Papa im Burgenland, in Radio Burgenland wird immer durchgegeben, wie die Oberwart Gunners gespielt haben und wie die Eisenstadt Dragons sie so abgeschnitten haben. Ja. Also du hast dann so regionale Vereine mit Wiedererkennungswert, die dann irgendwie doch durchaus funktionieren, aber es ist nicht so leicht. Ja. Ich denke da an einen Handballverein in Wien, der als, glaube ich, Gernot, kriegen wir es gemeinsam hin, als amtierender Meister dann eingestellt worden ist aus finanziellen Gründen. Also es ist doch immer wieder zart, da diese Saisonen zu finanzieren. Ja, vor allem wenn es dann eine Bundesliga ist und du durchs ganze Land tuckern musst. Ja.
2025 also liegt hinter uns. Gernot, im kommenden Jahr natürlich erstmals Österreich seit 1998 bei einer Fußball-WM dabei. Machen wir uns nichts vor. Das wird uns doch interessieren und zwar wirklich alle, glaube ich. Nicht nur in Österreich, sondern halt in allen Ländern, die qualifiziert sind. Aber die Olympischen Winterspiele stehen auch an. Irgendwas anderes, Gernot, wo du jetzt schon weißt und sagst, komm, da würde ich es vielleicht sogar gerne, oder vielleicht bin ich sogar gerne selbst vor Ort.
Naja, für mich als Tennis-Fan ist da natürlich die Grand Slams natürlich immer interessant und ich habe jetzt mal zumindest die Zusage bekommen, dass ich wahrscheinlich nächstes Jahr wieder zu den French Open fahren darf. Das hat mich schon sehr gefreut, dass ich das... Ansonsten, schauen wir mal. Es ist eine Tischtennis-Europameisterschaft in Ljubljana nächstes Jahr im Oktober. Das könnte auch sehr interessant sein für mich. Es steht halt alles im Schatten der Fußball-WM natürlich nächstes Jahr, da müssten wir uns nichts vormachen. Sonst hat da halt jeder seine persönlichen Sportarten, die ihn interessieren, die er verfolgt. Das wird beim Lukas auch nicht anders sein, schätze ich.
Ja, eben, es steht im Schatten von einer Fußball-Weltmeisterschaft und auch im Schatten des Geldbörsals von so einer Fußball-Weltmeisterschaft, weil das kostet sehr viel Geld, dort Leute hinzuschicken, dort Leute von A nach B zu schicken. Ich kann mich erinnern, dass da der Alexi Menüsch bei dir unlängst zu Gast war und gesagt hat, was glaubst du von mir, wie soll ich zur WM kommen? Ich bin freier Journalist, wie soll ich mir das leisten können? Das ist schon eine große Belastung. Mal schauen, was dann, man muss dann vielleicht kreativ werden, was so geht. Ich freue mich irrsinnig drauf, bei den Winterspielen zu sein, nicht nur, weil ich dort beim Skifahren bin, bei den Frauen, sondern eben auch mal vor Ort bin beim Curling und auch beim Eiskanal und auch beim Biathlon bin ich auch nicht so oft. Darauf freue ich mich wirklich und dahin geht bis jetzt mein ganzes Hirnschmalz in die Planung, fließt da ein. Aber habe jetzt nachgeschaut, bei den Spielen vor 4 Jahren gab es 18 Medaillen für Österreich. Das ist mir dann doch ein bisschen hoch vorkommen sogar. Hätte ich gar nicht damit gerechnet, dass so viele waren. Das macht dann deutlich mehr Spaß noch aus österreichischer Sicht, weil es dort eben mehr Medaillenchancen gibt, auch für Rot-Weiß-Rot, als im Sommer. Aber ja, ich kann mich halt auch begeistern, sehr stark begeistern für die Sportarten, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen, und darauf freue ich mich am meisten.
Damals hat es den Motto Meier noch gegeben, im Olympiateam. Immer für eine Medaille gut. Danke Gernot, danke Lukas. Wir freuen uns einfach aufs kommende Jahr, auch mit dem österreichischen Sport.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.